Eine pickepacke Folge Beyond Pages erwartet dich heute mit ganz, ganz viel fachlichem Check-in, großen Kosten bei BigQuery, wenn man Pech hat, ein bisschen rumgewalkt sind wir mit Walker.js. Und was haben wir noch gehabt, Markus?
Wir haben mal nichts zu meckern gehabt im ganzen Blog.
Ja, das stimmt. Und wir haben Fundstücke zu Rack.
Oder Rack, genau. Ruhige Arbeit gefunden. Ruhrkohle AG, wir wissen es nicht. wir haben was zu verlosen. Also nichts wie reingehört.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur 100 irgendwas denn Folge Beyond Pages, deinem Lieblings-Analytics-Podcast rund um Webanalyse und alles drumherum, Tracking etc. Und virtuell neben mir sitzt, wie so oft,
Markus Biersch, hallo zusammen. Und es ist die 142. Wie man ausgerechnet die 42 vergessen kann, wo die doch die Antwort auf eigentlich alles ist.
Ja, minus die erste Folge, wurde die mitgezählt oder nicht? Weil bei, da war nämlich gerade Verwirrung im Kopf bei mir.
Folge 0 ist Folge 0 geblieben. Also
genau, und iTunes sagt 141 hatten wir bisher mit der Folge 0.
Ah. Ja, wie auch immer das passiert sein kann. Dann haben wir vielleicht genau, eine verlorene Folge.
Ja, oder vielleicht wurde eine rausgenommen oder so. Weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Man weiß es nicht. Okay, aber herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Wir haben ein volles Programm und wir haben Geschenke, Geschenke, Geschenke. Kannst du das so sagen, Markus?
Ja. Wir haben reichlich abzugeben. also Hintergrundgeschichte. Ich bin gefragt worden von Markus Stade, von Moor Stade, ob wir denn vielleicht Tickets verlosen möchten für den Analytics Pioneer Summit, der am amerikanischen Unabhängigkeitstag in München stattfindet. Und ich habe versucht, ein Ticket zu kriegen. Ich war innerhalb der ersten Minute schon zu langsam. Es hat also nicht geklappt. Und vielleicht geht's euch ja auch so. Und wir haben sogar 10 Tickets zu verlosen. Und ich habe gesagt, komm, wir hauen mal richtig einen raus. Und wir haben noch nie, glaube ich, 10 Kommentare zu einer Sendung bekommen, bei 142 mindestens Sendungen, die wir gemacht haben. Aber wir sagen jetzt mal, die ersten 10 Kommentare zu unserer Sendung, die uns mitteilen, warum die unbedingt zum Analytics Pioneer Summit müssen, einfach ein Satz reicht. Und wenn da steht, hab kein Ticket gekriegt, dann reicht mir das auch. Schreibt uns einfach einen Kommentar, die ersten 10 kriegen, wenn wir die E-Mail-Adresse dann eben auch lesen können an eurem Kommentar, kriegen dann so ein Ticket zugestellt. Wir werden euch dann nochmal anschreiben, wir wollen dann auch gleich die ganzen Daten mit Anschrift und tralala. Das Ding wird ja gedruckt auf Papier verschickt, insofern muss es per Post zu euch. Könnt ihr ein Ticket von uns haben, über uns haben.
Ist übrigens der 4. Juli für diejenigen, die amerikanische Geschichte nicht so in der Schule hatten oder die das nicht so interessiert. Der 4. Juli ist der
Independence Summit.
Das haben wir so.
Genau. Und das war es eigentlich zum Thema. Wir haben was zu verlosen. Ich bin mal gespannt. Wir würden, wenn wir zweistellige Kommentaranzahl erreichen, glaube ich, tatsächlich einen Rekord aufstellen. Aber macht das mal. Die Tickets sind ja schwer zu haben. Bei uns im Moment relativ einfach. Noch.
Schwer zu bekommen, meinst du? Haben ist das Einfachste dann.
Ja, gut, haben ist, genau. Wenn man sie einmal hat, ist es sehr einfach zu haben, sind nicht so schwer, obwohl die auch echt dick gedruckt sind, wenn die so dick sind wie im letzten Jahr. Aber genug dazu. So, danke nochmal fürs Fragen. Also ich musste nicht mal danach fragen, ob wir welche haben können, sondern der Markus ist direkt auf mich zugekommen.
Ihr wisst jetzt, wie es geht, ansonsten zurückspulen. Ansonsten, Markus, du hast aufgegeben. Während Julian Jünemann es geschafft hat, hast du jetzt aufgegeben.
Ja, viele Leute, die es geschafft haben, haben die gleiche Quelle, glaube ich. Also der gute Wolfram Bartka ist hingegangen und hat, glaube ich, für einige Leute irgendwie mit Hilfe seiner KI-Skills die Umstellung gemacht. Und ich bin auch im Austausch mit ihm gewesen, habe ihm meinen Code zugesendet und er hat auch versucht, das umzustellen, beziehungsweise hat es eigentlich nicht versucht, sondern er hat mir gesagt, warum es nicht funktioniert.
Erstmal, es geht um das Plugin vom Markus Bersch, seinem GTM-Helper.
Genau, der GTM-Helper, den es jetzt nicht mehr gibt, tatsächlich ja auch nicht mehr gibt. Letztes Mal haben wir noch gesagt, kann man doch noch nutzen. 2 Tage später war er dann noch aus meinem Chrome verschwunden und ich vermisse ihn sehr. Es ist tatsächlich ein Problem, dynamisch Code zu injizieren in eine Seite und zeitgleich auf irgendwelche Einstellungen zuzugreifen. So, und der Wolfram und ich, wir hatten jetzt einige Ideen, wie man das vielleicht irgendwie getrennt voneinander machen kann und über Parameterübergabe und Schnick, Schnack, Schnuck und vielleicht einen neuen Tab. vielleicht klappt das nicht. Ich bin 100% darauf angewiesen, dass Wolfram Zeit dazu hat, das Thema anzugehen, weil das liegt jetzt eigentlich komplett bei ihm, der Ball. Also er hat mir nachvollziehbar erklärt, warum das bei meinem Plugin ein Riesenproblem ist. Und das vom Thomas zum Beispiel jetzt umgestellt ist und auch weiterhin verfügbar ist. Der Analytics Monitor heißt das Ding, ne, glaube ich. Thomas Langnau. Award-winning Chrome Extended Plugin-Dix. Okay.
Wobei ich ja prinzipiell das recht gut finde, dass da Wert drauf liegt auf Sicherheit oder das, was man darf mit den Dingern, weil so eine Extension kann halt schon extrem viel machen. Kann halt extrem viel mittracken, kann ja alles Mögliche machen. Von daher finde ich schon ganz gut.
Also es gibt auch einige Funktionen, die man zur Not, habe ich auch schon gesagt, wenn es halt nicht geht, dann machen wir wenigstens dieses Cookie-Löschen-Ding und so weiter. Alles, was irgendwie gar nicht erforderlich ist, braucht auch überhaupt nichts einzufügen. Und der Link irgendwie zum GTM-Helper und sonst was, also um zu diesem Checkup, das sind ja alles mehr oder weniger statische Sachen. Das ist kein Problem, das kann man wahrscheinlich wiederbeleben, aber schön wäre natürlich, wenn der Rest auch irgendwie wieder gehen würde. Mhm. Und da warten wir mal ab. Also da ist Hopfen und Malz noch nicht verloren, aber ich bin völlig raus aus der Nummer, muss ich jetzt gestehen.
Okay.
Gut. So, Smalltalk können wir überspringen, außer wir wollen erzählen, wie viel Zeit wir verplempert haben mit meinem Versuch, draußen aufzunehmen, aber das machen wir einfach nicht. Jetzt sitze ich doch wieder im Büro. Bla, schade.
Ja, aber das Setup ändern ist halt immer schwierig. Ich wollte immer noch mal auf so ein anderes Mikrofon wechseln, aber auch das Ersteinrichtung dauert immer.
Ja, war zu spontan die Idee. Damit wären wir auch schon in der Check-in-Kategorie angekommen.
Mhm. Walker.js, sagst du?
Walker.js sage ich, bin ja ein großer Fan nach wie vor. Aber die Frage ist, und das ist mir jetzt in einem Kundenprojekt aufgefallen, wo man auch den Walker.js verwendet, um Dinge zum Server zu transportieren. Da wird dann aber eben GA4 draus gemacht. Und das, was da an Daten in GA4 nachher entsteht, ist jetzt in Zeiten von Consent Mode und all dem anderen Schnickschnack, mit all den Einschränkungen, die man vorher irgendwie zu knacken hat, ne, was weiß ich, die Session-ID muss ein Zeitstempel sein und all so ein Kram. Das kann man alles lösen, dann sind die Daten in GA4 vielleicht auch brauchbar. Aber bei den meisten läuft ein GA4 eigentlich, um ein Google Ads-Konto mit Daten zu bestücken. Du brauchst im Client diesen ganzen Consent Mode Mist oder du musst da die ganze Zeit irgendwie dran rumbasteln. Das Request-Format hat sich ja jetzt in den letzten Monaten immer wieder mal geändert. Dann haben sich Parameterformate geändert. Parameter sind hinzugekommen. Da muss man raten, wofür die gut sind. Und wenn man das alles irgendwie selber am Server nachbauen will oder eben im Client nachbauen, um es zu senden, ist meines Erachtens die Mühe nicht wert. Also so blöd ich GTEC finde, aus 1000 Gründen, so unverzichtbar ist es wahrscheinlich, wenn man GA4 betreiben will und man will mehr damit machen, als einfach nur Daten irgendwie im GA4 zu sammeln. Selbst für ein GA4 halte ich es inzwischen jetzt in Zeiten des Consent Mode fast schon nicht mehr so richtig für geeignet. Dieser Kombination Walker.js ausschließlich im Browser, einziger Datenstrom an den Server, da dann eben mit dem Standard-Client auseinandernehmen und daraus dann hinten irgendwie die Tags bedienen. Da fehlt einfach nachher eine ganze Menge, wenn man sich nicht unheimlich viel Mühe macht.
Ja, und das ist halt viel auf. Man muss halt wissen, dass man auf was man sich einlässt, wenn man die Meile gehen möchte.
Genau. Ja.
Aber es ist halt nicht dokumentiert, was das GTEC, glaube ich, schickt. So
richtig. Nee, und du weißt ja auch erst, wenn irgendwas sich wieder geändert hat, weil wieder irgendwas nicht funktioniert, ne, oder irgendwas nicht stimmt, und dann ist es auch schon wieder zu spät und nee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das läuft, wenn man zum Beispiel das Data-Tag von Stape verwendet. Das dient ja eigentlich dem gleichen Zweck, ne? Nämlich den Server mit Daten zu versorgen. Meistens läuft es dann aber nicht als einziges, sondern eben, weiß ich nicht, als Fallback für den Fall, dass man keine Zustimmung hat oder wie auch immer. Aber wenn jemand versucht, nur mit dem Data-Tag jetzt nachher einen aktiven GA4-Datenstrom mit Daten zu bestücken, serverseitig, wo das Ganze dann auch einen Sinn ergeben soll, hinten raus für Google Ads oder so. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ich weiß aber nicht, ich habe das selber noch nie probiert. Vielleicht benutzt ihr sowas ja. Wenn ja, meldet euch, schreibt einen Kommentar, seid ja gleich in der Verlosung.
Wobei du ja bei Stape sagen musst, die hätten die Ressourcen, um das aktuell zu halten.
Genau.
Das Wissen also, und die Ressourcen. In-house würde ich es eher schwierig finden.
Vielleicht hast du am Server auch mit dem Data-Tag alles, was du brauchst, um GA4 zu bedienen. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Deswegen ja auch meine Frage. Ne? Wenn ihr da Erfahrungen habt, dann teilt ihr bitte gerne mit uns. Würde mich interessieren. Ja, nächster Punkt ist ein reiner Service-Hinweis, den ihr wahrscheinlich selber kennt, wenn ihr mit dem E-Tracker arbeitet und auch da den Consent-Dialog verwendet, also den Consent-Manager, Consent-Plattform, die da eingebaut ist. wenn ihr das Ding verwendet und was anderes ausspielt eben oder nach was anderem Zustimmung fragt zu mehr als nur dem E-Trigger, müsst ihr möglicherweise da mal ins Backend und jetzt ein paar Daten nachtragen, weil da der Dialog an sich jetzt etwas informativer gestaltet ist, was die Details zu den einzelnen Diensten angeht, die da verbaut sind. Habt ihr aber wahrscheinlich auch per E-Mail bekommen, insofern, wenn nicht, oder wenn ihr die einfach gelöscht habt oder nicht gelesen, ihr müsst da tatsächlich dann nochmal rein und müsst da was tun. Standarddinger kann man aus einer Datenbank übernehmen, Rest muss man vielleicht händisch nachtragen, wenn ihr da irgendwelche abstrusen Tools ausspielt über den, die E-Tracker-Plattform, also über den Consent danach fragt und oder dann im Tag-Manager da ausspielt, wie auch immer. Ja, das dazu.
Aber macht ja der auf der Welt die meisten Konsentdialoge doch nicht sinnvoller.
Ja, das stimmt.
Weil es nicht ausgefüllt wird, oder? Ich hatte letztens wieder einen Konsentdialog, da war, da stand immer nur Google. Ich weiß gar nicht, welches Tool von Google stand immer. Und dann in jeder Kategorie.
Ja,
also,
gut.
Also funktional, Marketing, Tracking, alles.
Konfigurationen drin. Sind teilweise wirklich sehr, sagen wir mal, abenteuerlich oder auch unnötig komplex, aber das ist, ich kann da auch nur eine Meinung zu haben. Am Ende des Tages kann ich ja nur darauf hinweisen. Entscheiden kann ich da nichts. Ne, für andere.
Nicht.
Oh, also könnte ich schon, wäre aber blöd.
Berater und nicht Bestimmer, ne?
So sieht's aus.
Ja.
Ja.
Und dann hatte der einmal ein Loch.
Ja, also in einer Welt, in der wir beide nicht
lieber, sind. Lieber Heinrich.
Ja.
Lieber Heinrich ist das.
Ein Loch ist im Eimer, oh Heinrich.
Lieber Heinrich.
Ja, oh Henry eigentlich, ne? Oh Heinrich, genau.
Ach so.
Lieber Heinrich, ein Loch. Ja, und zwar in der Meta-KPI-Integration bei Shopify, wenn man diese native Integration verwendet.
Mhm.
Shopify,
unser Lieblings-Tracking,
unser blinder Fleck,
Plattform.
Ja, unser beider blinder Fleck, Shopify.
Shopify.
Dann war da halt ein Loch drin, kann nichts machen, aber ist wohl inzwischen wieder gelöst. Also ich kenn's, weiß es auch nur, weil ich auf LinkedIn drüber gestolpert bin. Wenn ihr also jetzt im Nachhinein über irgendwelche Qualitätsprobleme, die da teilweise stattgefunden haben, euch fragt, was da los gewesen ist, es lag nicht an euch, es lag an Shopify. Das ist halt, wenn man diese Blackbox-Integration verwendet und da funktioniert irgendwas nicht, dann ist es halt, wie es ist.
Ist wieder heile.
Ja.
Alles wieder gut.
Was jetzt nicht heißt, dass wenn man es über den Tag-Manager macht oder Server-Side Google Tag-Manager dazwischenschaltet, wenn das überhaupt noch so einfach ist bei Shopify, wir wissen es ja beide nicht, dann heißt das ja nicht, dass es deswegen besser funktioniert. Ne? Es gibt immer irgendwo mögliche Punkte, wo irgendwas schief geht. Da war es aber eben die native Meta-KPI-Integration von Shopify selbst. So. Hast du schon die Chrome-Extension von Stape dir angeschaut, um den, um das UI des Tag Assistants beim Debuggen von serverseitigen Google Tag Managern zu verschönern? Gegönnt?
Ein ganz klares Nein. Ich wüsste nicht warum. Das hat so, also das ist wieder so ein Plugin, das macht jetzt, ich habe mir den Artikel dazu angeschaut und das sind ganz nette Sachen. Ich sage aber, ja, aber warum soll ich dafür denn noch ein Plugin installieren? Ich bin inzwischen so Plugin-faul geworden. Ich weiß ja nicht.
Also ich habe es heute installiert, lustigerweise. Ich hatte es schon vorher in die Shownotes geschrieben, damit wir mal drüber reden können. Aber heute habe ich tatsächlich, weil ich ein akutes Problem beim Kunden habe, der mit ziemlicher Sicherheit an seinem Server-Side Google Tag Manager liegt, an einem selbstgehosteten, wie ich vermute, gibt es so Sachen wie, du willst dir zum Beispiel die Consent-Lage anschauen, ne? Dann kannst du auf die Parameter gucken, die Event-Parameter, die reingucken und dir diesen ganzen Blödsinn da auseinandernehmen. Oder es wird da eben schön farbig eingeblendet, dass die Tags in unterschiedlichen Farben kurz markiert sind. Das schockt mich jetzt nicht so, dass du JSON dir aber formatiert anschauen kannst. Ja, das findest du das Beste.
Das fand ich das Beste, wenn ich dann relativ schnell Überblick habe und die gleichen finden kann.
Ja gut. Ja, wenn du unheimlich viel feuert, ja, dann meinethalben. Aber so, wenn du JSON dir angucken willst oder Parameter, die dann schön formatiert als Tabelle dazu zu sehen sind, das ist alles beim Debuggen durchaus hilfreich. Also heute hat es mir so ein bisschen geholfen. Ich mache es ja sowieso, wie alle Plugins, dürfen die bei mir auf Website-Seiten zugreifen, sobald ich die aktiviert habe und sonst
gedrückt
nicht.
Hast, einmal drücken und
genau.
Dann, also einmal lieb drücken und aktivieren. Und
lieber mal kräftig drücken, mal knuddeln und aktivieren und dann die Seite neu laden. So, und dann fühle ich mich eigentlich ganz sicher und dann ist auch dieses Plugin eigentlich ganz gut aufgehoben in meinem Browser.
Dabei sehe ich gerade, dein GTM-Hilfe ist bei mir noch in der Leiste wieder drin, seit dem letzten Show.
Ja? Lustig, also bei mir ist aus allen Chromes rausgeflogen.
Ja, der war halt inaktiv, jetzt habe ich gerade mal aktiviert für diese aktuelle Seite. Nee, jetzt habe ich ihn wieder.
Ewig grüßt das.
Schneiden wir wie immer nicht raus.
So. Ja. Ewig grüßt das Murmeltier. Ja. So, und das zur Stable Chrome Extension. Wie gesagt, kein Riesenknaller und Gamechanger, aber gerade wenn man jetzt wissen will, wie ist die Consent-Lage hier angekommen, ist das zum Beispiel ganz hilfreich. Mhm. Schön grün im Idealfall alles.
Ja, und bei unserem nächsten Check-In-Thema, da hatte ich so ein bisschen dieses, wie sagt man auf Englisch, Schadenfreude. War wieder eine Beratungsagentur, die mit Daten arbeitet, hat sich mal eben Testdaten aus BigQuery holen wollen und hat dann mit drei Abfragen $9,000 Kosten verursacht. Schon spannend, oder?
Ja, kann passieren.
Ja, also das ist immer das Ding, wenn du die Tools nicht kennst, die du abfragst, dann solltest du dir vorher Gedanken machen, was du tust, weil die haben einfach auf ein Terabyte sind die, glaube ich, gegangen und haben dann nur mit Limit gearbeitet und nicht anderweitig eingegrenzt. Das heißt, sie haben jedes Mal den gesamten Datensatz berechnet bekommen und haben in 22 Sekunden, schreiben sie, fast $10,000 verbrannt.
Hm. Ja.
Ja. Und gerade, ich finde, also da muss man ja nur viel BigQuery können. Und wenn ich halt mit Daten umgehe, soll ich halt wissen, wie Tools abrechnen, bevor ich da Abfragen starte.
Ja, idealerweise schon. Oder? Vor allen Dingen, wenn man es bei einem Kunden dann macht. Ne? So kannst du ja auch eigene Kosten gerne irgendwie Erfahrungen sammeln, auch teure.
Ja, war ja vielleicht. Vielleicht hatten die ja tatsächlich auch die Rechte von außen bekommen und auf ihre Rechnung das gemacht. Das geht ja auch bei
BigQuery. Gut, kann auch sein. Ja, dann ist
es weniger schlimm. Das mache ich dann ganz gerne bei Kunden sehr gerne, wenn andere auch noch zurückgreifen wollen auf die Daten. Dann sage ich hier, ja, aber über euren Account. Das ist viel lustiger. Ja. Und von daher der Hinweis an alle natürlich, Limit ist keine Kostenbegrenzung.
Nee.
Und am besten Daten nur hier in der Oberfläche direkt anschauen. Noch viele Postings drunter, wie man es richtig machen kann. Ja.
Gut.
Daher.
Dann hast du als nächstes eine ganz vernünftige Frage gestellt. Nämlich, warum gibt es in diesem Tech-Coverage-Bericht beim Google Tech Manager URLs aus geschützten Bereichen? Ne? So Backend, Login, Vitra, Trulala, all so ein
Gerade bei WordPress, und sieht man das gerne mal, habe ich das gesehen. Bei WordPress sah immer plötzlich Design, die man auch nur mit einem Login erreichen kann, die URLs. Also da ist auch nicht irgendwie ein Passwort drüber, bevor ich sie aufrufen kann, sondern man landet auf WP-Login und da ist halt nichts vorher.
Ja, ja, wo kommen die her? Keine Ahnung. Kommen die Felddaten, Chrome-Browser, weiß ich nicht. Ja. Ja? Aluhut-Fraktion Go, ne? So, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja?
Vielleicht noch Referrer-Daten? Dass der guckt auf der gleichen Domain, dass man von da aus
möglich
ins Frontend gesprungen ist. Auf jeden, also für alle, wir fangen nochmal vorne an. Im Google Tech Manager gibt es ja diese Tech Coverage oder diese, wie heißt sie auf Deutsch? Die.
Boah, ich habe hier gerade offen. Warte, kann ich ja sagen. So, heißt.
Abdeckungsübersicht.
Ach, jetzt bin ich hier Server-Side, deswegen sehe ich nichts. So. Erzähl einfach weiter derweil.
Genau, es gibt auf jeden Fall diese, wo überall, wo Probleme mit Tags sind, wo welche fehlen, wo falsche drin sind. Das, was da steht, ist meistens falsch, sowieso, meiner Meinung nach. Ist da sehr viel Falsches dabei oder URLs, die es gar nicht mehr gibt, etc. Und da sind halt auch URLs, die mir aufgefallen, welche selten reinschaue, weil das wirklich nicht sinnvolle Informationen sind in den meisten Fällen. Wer andere Meinung ist, gerne schreiben. Und da sind mir halt URLs aufgefallen, sowas wie die klassischen WordPress-einzelnen Seitenteile aus dem Backend, wie auch immer die heißen.
Ja, also Tech-Abdeckung heißt es in Deutsch tatsächlich. Ja,
WP-Edit und so, glaube ich, solche Sachen, die man sonst gar nicht aufrufen kann. Und die erschienen da plötzlich, als sie hätten keinen Tag drauf. Hm. Und die sollten auch keinen Tag haben. Und da weiß ich nicht, wo die herkommen. Vielleicht weiß das jemand, ich schätze, über einen Chrome-Browser.
Ja, würde ich auch vermuten. Aber ja, die Frage ist berechtigt.
Hm? Dankeschön. Vielleicht ist das dieses berühmte Machine Learning. Du hast da WordPress im Header stehen, dann musst du auch heute ganz gleichen URLs haben wie alle anderen 1000 Menschen.
Ja. So, dann hast du E-Mails bekommen wegen App Engine und Server GTM.
Mhm. Ja. Hast du irgendwo eigene App Engines laufen?
So einen automatisch provisionierten zum Testen.
Ja, Cloudrun oder
App Engine? Nee, noch App Engine. Den habe ich nie geändert, aber.
Ja, und da hast du keine E-Mail bekommen? Stimmt, die hast du weggeschoben.
Kann sein.
in zwei
Wochen. Ich habe da wahrscheinlich entschieden, ich lasse das jetzt lange, so lange laufen, bis es irgendwie vielleicht nicht mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, setze ich mir einen neuen auf. Und dann muss ich mich halt mit Cloud One auseinandersetzen oder so. Aber nö, weiß ich nicht.
In zwei Wochen.
Also im Idealfall sollten diese Dinge sich ja, wenn sie von Google irgendwie aufgesetzt wurden, irgendwie automatisch aktualisieren und all dieser Schnickschnack. Wenn du irgendwo in einem Projekt irgendwelche APIs aktivieren musst, dann, also wenn man da solche Mails bekommt, dann kann man das ja gelegentlich mal machen. Aber ich glaube, wenn im schlimmsten Fall musst du einfach wenn du jetzt nicht hier im Testbetrieb bist wie ich, da musst du dann vielleicht dein Provisionierungsskript da, dieses Shell-Skript nochmal laufen lassen und dann müsste es doch eigentlich funktionieren oder so, meine ich.
Eigentlich.
Ja, ist, also das ist alles überhaupt nicht meine Baustelle ist, kann ich auch
nur. Nee, da haben wir auch nochmal ein Thema dazu, genau zu diesem hier Rechte in der Google Cloud Plattform und so. Also nur provisionieren neu reicht nicht, Markus, das weiß ich jetzt schon. Wir haben noch einen Kunden, der auf der App Engine, was einfach kostengünstig ist als Cloud RAM tatsächlich. Nee, du musst dann auch nochmal das rüberschieben von GCR zur Artifact Registry oder so. Du musst dann nochmal zum Befehl ausführen, damit das rübergeschoben wird. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Weil die Meldung geht nicht weg, du hast dann oben so drüber so eine Meldung, was über, du kannst dich einloggen und gucken, ob es dich betrifft. Du gehst einfach zur App Engine, dann steht oben, hey, es betrifft irgendwelche Container, und dann kannst du sagen, zeig's mir, und dann sagt er dir auch gleich, welche Apps das sind, und dann sagst du, okay.
Also meinen automatisch provisionierten, der immer noch im Testbetrieb läuft, mit 0 bis 1 Instanzen, da ist keine Meldung drin, da war ich eben noch da.
Okay, gut. Weil einige sollen auch Auto-Migration machen.
Ja, dann macht er das wahrscheinlich.
Ja, und dann noch ein lustiger Fall in der Google Cloud Plattform. Wir wollten dann kurz hier neu provisionieren. Und da liefen gerade, ich glaube, irgendwie 12 Instanzen liefen gerade. Und du hast eigentlich, ich habe gesehen, du hast eigentlich nur 8 IPs für die Instanzen. Das heißt, normalerweise hast du nur 8. Wir hatten schon auf 16 erhöht. Das heißt, bei uns fehlten fürs neue Provisionieren, fehlten uns einfach IP-Adressen. Muss man den tatsächlich schreiben, eine Begründung, warum man mehr IP-Adressen gerne hätte, und darf dann das Skript nochmal anstoßen, damit auch für alles genügend IP-Adressen da sind.
Ja, ich bin froh, dass ich mich mit solchem Mist nicht auseinandersetzen muss.
Ja, ich empfehle ja auch für alle, die da nicht in der Google Cloud zu Hause sind, Stape oder OwnTech oder wen auch immer, anderen auch.
Genau, also, aber einfach nicht selber hosten, wenn du nicht weißt, was du da tust.
Genau, das ist so wie früher mit den Virtual Servern. Die waren hier super günstig, aber man musste sich ja selber mit der Konsole und mit Plex und was oder Configs, was auch immer rumschlagen. Und,
ja, und weil die das ganze Internet kaputt gemacht haben, gibt's halt jetzt die Managed Server, wo du wenigstens dich nicht mehr um Security kümmern musst.
Genau. Und so ist das auch in der Cloud ähnlich, finde ich.
Ja.
Ja. Das war schon zu ja. Also, und dann mein Hinweis, es hilft, wenn man sich da auskennt, wenn man da was tun möchte.
Ja. Ich bin definitiv keiner von diesen Menschen. Ja, so, was hast du uns denn noch da Schönes reingeschrieben? Hier
ja, rechts. Ich habe was sehr, sehr, sehr Cooles entdeckt. Irgendwo auf LinkedIn irgendwo zwischendurch gelesen, dann auf der Clarity-Seite nachgeschaut. Bei Clarity kannst du inzwischen, die haben Heatmaps, wie viel Einfluss das jeweilige hatte auf zum Schluss den Kauf. Das Element, was geklickt wurde.
Ja.
In der Journey. Das finde ich cool.
Ja, finde ich auch erstmal.
Also, dass du auf der Startseite sehen kannst, welches Element hat eigentlich am Ende dazu geführt, dass man gekauft hat, was nicht.
Ja, zwar, das heißt, gesagt, das ist halt eine Heatmap über mehrere Seiten hinweg, oder du guckst dir auf eine Seite an und siehst dann da irgendwie den monetären Wert, den einzelnen Elemente, die da drauf sind. Wahrscheinlich so,
ja.
Ne?
Ja. Okay. Ja.
Ja, klingt erstmal sinnvoll. Also, die lassen sich ja immer irgendwie was einfallen. Ich finde, wie gesagt, Clarity, ich benutze es ja nicht, aber Kunden setzen es ein und du musst sowieso nach Zustimmung fragen, ob du dann das ein oder andere einsetzt. Also, wenn du das UET-Tag nicht scheust, aus Datenschutzgründen, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, wahrscheinlich Clarity nicht einzusetzen, außer mit diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die bei jedem dieser Screen-Recording-Tools einzusetzen sind. Ne? Muss man alles mitschneiden, was da an persönlichen Daten in Formularen eingegeben wird? Antwort ist immer nein, egal wer Anbieter des Tools ist. Ne? Das heißt also, ordentliche Konfiguration vorausgesetzt, ist Clarity wahrscheinlich genauso gut wie jedes andere, auch was Datenschutz angeht. Aber die lassen sich immer wieder was einfallen. Da wird wenigstens noch irgendwie, da findet Innovation statt. Im Moment sieht man ja ganz viel KI dies, KI das. Ja, lass doch irgendwie die KI die ganzen Videos gucken. Da muss ich da selber nicht mit auseinandersetzen. Kriegst Zusammenfassung, Tritratrulala. Finde ich jetzt erstmal auf dem Papier mit sehr viel guten und sinnvollen Funktionen ausgestattet. Als ich mir das damals zum ersten Mal angeguckt habe, bin ich auch total abgefahren auf sowas Einfaches wie diese Rage-Clicks, ne? Dass also einfach Sessions gleich markiert werden, wo du weißt, hier mag es sich lohnen, mal reinzugucken. Und das haben die wohl weiter durchgezogen jetzt.
Wichtiger Hinweis, die Funktion, die wir gerade gesagt haben, diese Heatmaps für den Purchase geht nur für Shopify.
Ja, warum?
Das steht da nicht.
Ja. Wahrscheinlich, weil die Elemente gut erkennen können, weil die alle mal das gleiche Template haben oder sonst irgendwas.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja, dann lernen die WooCommerce aber bestimmt auch schnell an ihre KI, wenn das gut funktioniert, dieses Ding da.
Und dann habe ich jetzt,
andere Shop-Systeme. Ja, ja. Ne? Die haben ja alle ihren eigenen Fingerprint. Wahrscheinlich wird man die wichtige Customer-Click-Journey, was die E-Commerce-Customer-Journey angeht, auch bei, weiß ich nicht, Shopware oder sonst was, anhand der meisten Templates vermutlich erkennen können.
Ja. Ja, und dann noch ein Punkt noch für unseren fachlichen Check-in. Ich hatte letztens mal wieder ein Posting zu, dass Matomo ja komplette Cookie-less und kein Consent braucht man dafür. Man kann einfach so reinpumpen, die Daten und so. Und da hattest du auch dann drunter was geschrieben, einige. Und dann habe ich mich gefragt, wenn man wirklich dieses Cookie-less von Matomo macht, wo man alles ja abschneidet, ob dann überhaupt Daten übrig bleiben, die man sinnvoll nutzen kann.
Klar. Bleibt eine ganze Menge über. Also es werden einfach dann, wenn du es richtig machst, werden diese ganzen Browser-Eigenschaften, wie ob Silverlight installiert ist oder sonst irgendwas, da gibt es diese ganzen einzelnen Dinger, die werden nicht mehr erhoben. Du hast einfach ein bisschen weniger Daten halt dann über den Browser selber und ich glaube, du hast dann auch keine Auflösung mehr, wenn ich mich recht entsinne, ne? Weil das alles Dinge sind, die aktiv erhoben werden müssen, die kommen halt nicht zu dir, ne? Wenn dann ein Request gesendet wird. So, das wird alles abgeschaltet, da kannst du per Konfigurationsparameter machen. Und wenn du cookie-los arbeitest, arbeiten die halt mit einem Fingerprint, hauptsächlich basierend auf IP-Adresse und User-Agent, mit all den Einschränkungen, ne? Also Unschärfe und tralala. Und dazu kommt dann eben, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, kommt dann noch so ein Salt und das Ding ändert sich alle über Nacht oder alle 24 Stunden oder sowas. Das heißt, du kannst jemanden in der Regel nicht wiedererkennen. Die Wiedererkennbarkeit von Besuchern leidet. Die Auflösung mutmaßlich auch. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon länger keinen Test mehr gemacht und ich habe keinen, der dauernd läuft, aber ich habe einfach mal versucht, so eine ID aus einem Cookie mit einer ID, die man anhand von diesen typischen Merkmalen irgendwie bildet, ohne Browsermerkmale mit dazuzunehmen, serverseitigen Fingerprint zu vergleichen. Und da war irgendwie so eine Abweichung von 5% drin. Also so schlimm war das eigentlich gar nicht. Ist einmal wahrscheinlich auch von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich. Ne? Hast du in deinen bei deinen Kunden große Konzerne oder Leute, die, weiß ich nicht, von Übersee alle irgendwie über per VPN zugreifen. Oder ganz viele Appleianer mit irgendwelchen VPNs oder sonst was, die da automatisch im Browser aktiv sind, will die da Geld verzahlen, dann ist wahrscheinlich die Auflösung nicht so toll. Aber bei mir war der Unterschied nur 5%. Also schlecht sind die Daten nicht, wenn du Cookies sind ja auch nicht perfekt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn du also Daten haben willst und willst so ein Gesamtbild haben, was passiert da so an grundlegenden Dingen wie Seiten aufrufen und sonstigen Geschichten, dann bist du da wahrscheinlich auf der sicheren Seite.
Mhm. Ja. Aber wofür als Statistiktool. Also
das ist dann Webseiten-Performance-Kontrolle.
Weil mehr Daten ich doch nicht, oder?
Ja gut, du weißt immer noch, wo die Leute hergekommen sind. Ne? So Referrer werden ja trotzdem irgendwie mit ausgelesen und sowas. Das wird, glaube ich, auch nicht abgeschaltet, wenn du in diesen Modus gehst. Ne? Also ob du da ganz 100% auf der sicheren Seite bist oder ob der datenschutzbeauftragte Mensch dann, der das Ganze abzunicken hat, dann sagt er, wir müssen hier noch was wegnehmen und das darf nicht gespeichert werden und das muss raus. Das kann natürlich sein, dass man sich den ganzen Kram nachher so verkrüppelt, dass es wirklich keinen Sinn mehr ergibt und du wieder auf die Logfiles gucken solltest. Aber in den normalen Installationen, die ich kenne, kommt da durchaus was raus. Genauso wie bei Plausible oder anderen eben auch. Ja. Oder bei serverseitigem Tracking, wenn du jetzt mit Scobie, um es einfach nochmal zu nennen, arbeitest. Ne?
Ja, wobei die ja nochmal so einen Bottich davor haben, den nochmal aussortiert.
Ja, aber dennoch, ne? Du hast halt trotzdem auch Quellinformationen. Darum geht es eigentlich. Ja? Okay. Du weißt, wo jemand hergekommen ist.
Wenn du die Referrer zulässt.
Ja, genau. Und es die gibt. Ne? So ein Browser macht die ja teilweise auch kaputt, dann weiß es gerade auch wieder nicht. Da hilft ja nichts.
Nee, die Website macht sie auch kaputt.
Ja.
Ne? Kannst du auch in den. Machen ja einige immer nur in irgendeinem Tool eine Standardeinstellung fürs Meta-Tag, dass die Referrer einfach weggemacht werden. Nicht immer sinnvoll. Okay. Ja, aber okay. Wenn du sagst, da bleibt einiges übrig, aber halt für die rechte Nutzung dann halt zum Angucken noch. Zum
Angucken, was ja sowieso das Hauptding ist, was man mit Matomo-Daten machen kann, es sei denn, man will auf der Basis der Datenbank sich jetzt selber da irgendwie was bauen oder hat da 100.000 Erweiterungen installiert für Custom Reports und ich weiß nicht was. Ne, so.
Aber ganz ehrlich, irgendwas für Google Ads zum Exportieren gab es nochmal, oder? Ist die Daten, wenn ich nicht cookie-less bin, dass ich dann mit Google Ads nutze oder bin ich am falschen Dampfer?
Weiß ich nicht. ist die kurze Antwort. Gab es
noch ein Plugin zum Kaufen oder
nicht? Ja, da gibt es immer noch das Plugin. Aber was machen die bei, also du kannst nicht einfach hingehen, meines Erachtens, wenn du in den Himmel willst, kannst du nicht einfach sowas wie User Data und Ad Personalization und den ganzen Kram, kannst du nicht einfach alles auf Granted lügen. So, und wenn du aber jetzt Daten irgendwie hochlädst, dann gehört da eben ja inzwischen auch beim Offline-Conversion-Upload gehören diese Signale da rein. Und Google sagt ja selber, die verarbeiten den Kram dann nicht, wenn die nicht alle auf Granted stehen. Ob in dem Plugin da jetzt einfach ein Schalter ist, wo man einfach alles auf Granted setzen kann oder so, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich nutze das Ding halt nicht mehr. Ne? So. Und ich weiß auch, dass, wenn du das vorher irgendwann mal, bevor diese ganze Consent-Mode-Geschichte losgelaufen ist, das irgendwann mal gestartet hast, dann kenne ich Fälle, wo es auch jetzt einfach immer noch funktioniert, obwohl diese Signale gar nicht dabei sind. Ne? So. Aber das ist ja dann alles, immer, das sind ja Totgesagte. Ne? Irgendwann muss das da auch mal irgendwie aufhören. Gedacht ist es so nicht. Und vielleicht sind das auch Löcher, über die wir hier gar nicht reden sollten. Ja, aber du kannst nicht hingehen und ohne Zustimmung Daten in Matomo erheben und dann nachher in Google Ads so tun, als hätten die alle ja gesagt und hättest du gefragt.
Mhm.
So. Nee, das selbst wenn richtig. Es technisch machbar ist, solltest du es immer noch nicht tun. Das sage ich als Google Ads Agentur.
Mhm.
Gut, ja, da haben wir doch den Check-in hinter uns gebracht. Ja, und du hast ja schon angesprochen, das wird ein volles Ding heute.
Ja, ja, ja. Ich habe uns die Zeit heute auch eingeblendet. Nur mal schaust auf meine.
Ja, sehe ich. Ja.
Das ist neu.
Ja.
Okay, dann lass uns jetzt mal über GA4 reden. Wir haben schon relativ viel über alles Mögliche. Jetzt mal über GA4 und First-Party-Tracking ist für dich ein Thema.
Ja, weil es offensichtlich irgendwie aus der Beta-Phase jetzt rausgekommen ist und dann bei LinkedIn habe ich so ein bisschen Wind drum gesehen. Ja, hier super, es gibt jetzt First-Party-Tracking. Das ist aber das gleiche Ding, über das wir schon geredet haben. Ne? Du brauchst irgendeinen Load-Balancer oder eine Cloud-Edge wie Cloudflare und dann kannst du eben das alles über deinen First-Party-Endpunkt irgendwie empfangen, senden, tun, machen, ohne meines Erachtens großartig Kontrolle zu haben darüber, was da stattfindet, sondern einfach nur, sagen wir mal, geilere Cookies und ITP-sicher. Ne? So.
Mhm.
Mehr passiert da meines Erachtens eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass dem Datenschutz da irgendwie was Gutes getan wird. Aber trotzdem gibt es da eben so viel Wind rum. Ich habe es eigentlich nur nicht verstanden. Also wenn ihr verstanden habt, warum da so viel Wind rum gemacht wird oder ihr sagt, der First-Party-Mode von Google ist das geilste seit geschnitten Brot und wir haben noch nicht kapiert, warum, dann lasst es uns bitte gerne wissen.
Aber ist doch auch hauptsächlich Safari, oder?
Hauptsächlich Safari, genau. Ja, aber auch andere Dinge, weiß ich nicht, partitionierte Cookies gibt's ja auch in anderen Browsern, je nachdem. Alles ist besser als CNAME, du weißt, was ich meine, ne? So, aber so ein richtiges Same-Origin-Setup ist natürlich aus vielerlei Gründen wünschenswert und damit kannst du es dir ja theoretisch herstellen.
Haben wir auch noch gleich was in den Fundstücken dazu.
Ja, genau. So, dann und jetzt hier, es kommen Dinge, es passieren Dinge in GA4, auf die wir ewig lange gewartet haben. Die Prozentangaben in Reports zum Beispiel. Wir brauchen den GA4-Fixer, brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt, um Prozentangaben zu sehen. So. Google hat
das gefixt.
Ja, die sind tatsächlich auch da, habe ich gesehen, finde ich.
Mhm.
Genauso wie diese Notifications zu, weiß ich nicht, wenn du ganz viel NotZ hast, habe ich jetzt bei einem Kunden auch gesehen, diese Notifications dummerweise. Aber der hat mich genau deswegen auch beauftragt. Insofern bin ich nicht Verursacher, sondern derjenige, der rausfinden muss, wo es herkommt. Wenn Session-Start-Events fehlen und tralala, gibt es da jetzt irgendwelche Notifications in den Berichten.
Die viel keiner versteht, die auch nicht sinnvoll sind, aber okay.
Ja, viel interessanter finde ich, dass jetzt die Vermerke
Ich dachte jetzt schon, ja.
Dass Vermerke tatsächlich jetzt da sind, die gibt es. Mhm. Ich habe heute meinen ersten Vermerk auch schon gemacht.
Ist schön.
Man kann sie offensichtlich auch exportieren. Importieren kann man sie aber nicht. Über die API sind sie, glaube ich, auch noch nicht zu schreiben. Das mag aber nicht stimmen, was ich hier gerade sage. Bin ich mir nicht sicher. Also man kann sie auf jeden Fall im User-Interface erstellen und vielleicht kann man sie auch per API erstellen. Wäre dann schon schön, wenn man sein, sagen wir mal, Webseitenjournal per API in Vermerke in Google Analytics 4 verwandeln könnte, statt umgekehrt. Fände ich.
Zumindest exportieren fände ich sinnvoll darüber.
Also exportieren über die API. Geht ja. Also zumindest ja sogar übers User Interface gibt es ja dann.
Sogar. Ich würde eher anders sagen, das dauert ein bisschen, bis es in einer API ankommt. Und da wahrscheinlich auch erst zuerst in der Alpha-Version, die ein bisschen hinterher.
Aber wir haben was. Ganz viele Leute haben danach geschrien. Ich bin gespannt, wie viele es davon jetzt wirklich nutzen.
Aber keiner, darum habe ich vorhin gelacht.
Das sind immer
diese Features, die immer jeder haben möchte. Das war jetzt schon mit BigQuery so und dann am Ende nutzen sie gar nicht so viele, weil irgendwie bei Universal haben auch nicht viel das genutzt. Ich habe so viel Analytics gesehen und gedacht, naja, könnte man was reinschreiben. Hm. Ja. Aber war halt selten was drin. Was willst du auch reinschreiben? Willst du da nur Peaks reinschreiben? Die siehst du auch.
Nee, oder? Ich schreibe da sowas rein wie, weiß ich nicht, seit heute neue Landingpage für Seher und so. Solche Sachen schreibe ich mir da rein, wenn sich wirklich was geändert hat auf der Website. Ja. Seit gestern One-Pager-Checkout oder so, dann schreibt man es da halt rein. Ich sage ja, das, was eigentlich in so ein Website-Tagebuch gehört, wenn man auf der Website wesentliche Dinge geändert hat, dann kann man die auch gleich, ich muss ja nicht warten auf Änderungen, ich kann es mir da gleich reinschreiben als Annotation. Und wenn ich dann im Rückwirkend irgendwann sehe, so ab hier ist aber die Conversion Rate eingebrochen, dann habe ich es aber schon gleich zur Hand und muss nicht immer woanders nachschlagen und gucken, was haben wir um die Zeit gemacht. Ich schreibe da jetzt nicht jede neue Tag-Manager-Version rein oder sowas. Wenn ich aber im Tagging irgendwas Grundlegendes ändere, seit heute läuft alles über Server-Side oder sowas, dann mache ich mir eine Annotation, ja. Künftig auch beim Kunden, ob der das will oder nicht, wenn ich Zugriff aufs Analytics habe und solche grundlegenden Sachen umgestellt werden.
Ja, das ist die Frage, wie viele Rechte braucht man eigentlich für die Funktionalitäten in GA4? Bearbeiter wahrscheinlich sein oder Marketing.
Nee, du musst, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe oder richtig im Kopf habe, es stand nämlich drin, musst du Admin sein.
Okay.
Muss aber alles nicht stimmen.
Ja, kann gut sein, habe ich noch nicht genau angeschaut. Aber auf jeden Fall, apropos Admin, man kann ja auch diese, was mir dazu einfällt, diese Statistiken, diese Anomalieerkennung, kann man ja sich aufs die Startseite holen. Hm? Da muss man nicht Admin für sein, aber dann sehen trotzdem alle diese Anomalie. Du kannst auch deine E-Mail-Adresse eintragen, wenn du nicht Admin bist. Aber jeder kann die wieder rausschmeißen, die E-Mail-Adresse. Hm. Das fand ich spannend. Dass du sozusagen siehst, wer das abonniert hat. Dass du tatsächlich dann sagst, nö, Markus soll das gar nicht kriegen, wenn da eine Anomalie ist.
Gute Ideen, schlecht umgesetzt.
Ja, aber die Vermerke, Anmerkungen sind endlich da.
Ja. Ich gebe zur Kenntnis, dass wir den ganzen Blog, lass uns über GA4 reden, hinter uns gebracht haben, ohne einmal zu motzen.
Mhm.
Auch schon ein bisschen her, glaube ich.
Ja.
Und damit sind wir bei den Fundstücken, die gar nicht so viele sind. Aber wir haben ja dafür ganz viel anderen Kram gehabt. Insofern finde ich schon, dass das eine volle News-Folge wird. Jetzt zu den eigentlichen News. Ding, ding, ding. Ich habe auch sowas, was eher so Service-Hinweis-Charakter hat. Wenn ihr mit den Intraday BigQuery-Daten nutzt und ihr habt den Consent-Mode aktiviert, dann gibt's einen Blogartikel, den ihr euch durchlesen müsst, wo dann im Prinzip drin steht, dass der ganze Kram natürlich noch sehr roh ist und dann eben es nachher in den finalen Daten anders aussieht, auch wenn Daten da ohne Consent gesammelt werden. Ich arbeite weder mit den Intraday-Daten von BigQuery noch finde ich den Advanced Consent-Mode cool. Deswegen ist das für mich nicht relevant, aber vielleicht für euch.
Mhm. Aber ich finde das ja total logisch, was da drin steht. Also ich bin das,
ja, fand ich auch. War so ein bisschen Captain Obvious, hat einen Beitrag geschrieben, aber es scheint ja Missverständnisse in dem Zusammenhang zu geben, deswegen fand ich es hier erwähnenswert.
Ja, weil du halt so rückwirkend deine Zustimmung gibst und dann erscheint ja in Intraday, erscheinen die halt nicht drin, Punkt. Ja. Aber warum denn die gesammelten Daten drin sind, ist dann die andere Frage, aber ja, ich fand das, weil Consent Mode sagt ja No Analytics Storage und von daher ist das ja ganz normal, meiner Meinung nach.
Ja. So, dann haben wir was zu Rechten. Wo du gesagt hast, da reden wir nochmal drüber. Genau.
Ja, da gibt es einen schönen Artikel zu Rechte in der Google Cloud Plattform und Google BigQuery. Was es da alles so gibt, ist ein sehr weites Feld. Das Access Management bei der Google Cloud ist gewöhnungsbedürftig.
Ja, finde ich auch. Also jemandem Zugriff zu geben mit seinem Google-Login zu irgendwelchen Diensten, dann zu wissen, was genau muss ich denn jetzt hier, was haben wir hier, Editor, Viewer, dies, das, tralala, dann irgendwelche Sachen, die heißen ganz anders, werden aber auch gebraucht, damit du das eine Recht überhaupt irgendwie an...
Nee, Markus, die heißen so, nur halt nicht im Deutschen.
Ja, okay, auch das.
Also ja. Darum meinte bei den gestrigen Rechten immer oben, dass HL gleich IN schreiben, zumindest die Benennung gleich ist.
Ja, also ich habe noch nie versucht, so ein Recht in Deutsch zu suchen, ganz ehrlich, wenn ich.
Ja, aber der ruft ja der oft mit dem deutschen Browser die deutsche Oberfläche auf.
Ja.
Und dann stehen die Rechte in Deutsch da. Hm.
Ja, stimmt.
Das ist dann einfach so. Ja. Also von daher, suchen würde ich dann damit auch nicht. Ich würde am liebsten nur mit ihren Punktnotationen suchen, aber auch die sind schwieriger dann zu sehen.
Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist kein Kinderspiel, vor allem, wenn man nicht so richtig weiß, was man da tut. Aber vielleicht hilft einem ja dieser Blogbeitrag zu verstehen, dass komplexer ist, als man vielleicht denkt.
Ja, weil alleine schon fürs GA4 BigQuery verknüpfen brauchst du halt nicht nur die BigQuery-Sachen.
Nee.
Ist ja schon mal was, auch nicht BigQuery Admin, noch nicht mal das reicht.
Nee, alleine eben nicht. Ne?
So. Mhm, genau.
fein.
Aber wichtig, also Nutzermanagement, auch da nochmal ganz wichtig, ist wichtig, weil sonst kann das schnell zum Sicherheitsrisiko werden. Wenn ich da jedem Adminrecht auf alles gebe oder Inhaberrecht sogar noch einen drüber, dann kann das sehr traurig werden.
Ja? Ja, stimmt. So, feini. Dann habe ich wieder was auf die Liste genommen, was eigentlich wieder auf meiner unendlichen Liste von Dingen, wo ich mich mal mit auseinandersetzen muss, gelandet ist. Und ich, vielleicht habt ihr auch so eine Liste, dann solltet ihr das da auch draufschreiben. Es geht darum, sich ein, hatten wir letztens schon mal, ne? Was sagen wir jetzt eigentlich? Sagen wir jetzt RAG, sagen wir RAG, sagen wir REG, ein Retrieval Augmented Generative Dingsy.
Ich kann das nicht in einem Satz sagen, was ist das? Was ist ein RAG jetzt eigentlich? Also,
ja, im Prinzip sagt es der Name ja schon, also Retrieval Augmented. Das heißt, du kannst deine eigenen Daten angeben, die der generativen KI als Datenquelle dienen. Und du kannst ein bisschen auch besser steuern, welche Daten überhaupt genutzt werden, wo die Antwort herkommt, tritratrulala. Und dann baust du dir dein Mini-Chatbot selber, wo du bestimmst, welche Daten da genutzt werden. Und hier ist so eine Anleitung, den du dann benutzt, genau, oder für andere, was weiß ich. So, und hier ist so eine Anleitung, wie du das alles komplett ohne Code irgendwie baust. Und ich habe gesagt, so genau da gehe ich jetzt mal. Nicht, dass ich Angst habe vor Coding, aber vielleicht ist dann die Abstraktionsflughöhe so gut, dass ich mit meinen beschränkten KI-Kenntnissen verstehe, was ich da tue. Das war so die Idee.
Brauchst du sowas denn?
Es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir überlege, was passiert wohl, wenn ich versuche, meinen eigenen E-Books Fragen zu stellen.
Ja, da kann ich einen Tipp für geben.
Ja, hast du beim letzten Mal schon gemacht. Und
welchen denn?
du hast mir so einen Stack genannt, mit dem ich mir das alles irgendwie selber bauen kann.
Ach so. Nee, ich meine, viel einfacher. Du nimmst einfach bei ChatGPT, nimmst du einfach die Projekte, lädst das Dokument hoch und stellst dann die Fragen.
Ja, die Frage ist, ob ich das so machen will.
Kannst du natürlich auch über Pinecone, der ist mal eine Vektordatenbank. Ja. Nee, kannst du auch einfach bei OpenAI Embeddings erstellen und weiß ich nicht.
Also ja, mir geht es so ein bisschen darum, dass, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht doch, führt ein bisschen zu weit, aber machen wir die Klammer vielleicht mal kurz auf. Ich muss bei einem Auto nicht unbedingt wissen, wie es funktioniert, um es zu fahren. Bei einem Auto weiß ich aber im Prinzip, was am Ende dabei rauskommt. Ich muss auch bei einer Kaffeemaschine nicht wissen, genau wie die funktioniert, um die zu bedienen. Aber das Ergebnis ist vorhersehbar. Es kommt Kaffee dabei raus oder irgendwas ist kaputt und dann kommt nur Wasser raus. Bei diesem ganzen KI-Gedöns ist das Ergebnis aber nicht so deterministisch wie in unserer normalen Welt. Und deswegen finde ich es blöd, diese Analogie zu ziehen, zu sagen, ja, ich muss bei dem und dem auch nicht genau wissen, wie es funktioniert. Ich will nicht genau wissen, wie es funktioniert. Ich will aber die Bausteine verstehen, das Zusammenspiel, und ich will wissen, wo diese typischen Point of Failures sitzen und wo ich, wenn irgendwas nicht zu meiner Zufriedenheit ist, ich überhaupt ansetzen kann, um es zu verbessern. Und dazu muss man wenigstens in so einer Blockschaltbildbauweise verstehen, wie dieser ganze Kram überhaupt funktioniert. Und deswegen hänge ich da immer wieder dran und will nicht die Anleitung haben, wo steht hier, lade das da und da hoch, drück auf diesen und jenen Knopf und dann kommt da das und das raus.
Okay, du möchtest also lernen.
Zu wenig. Was lernen dabei, genau.
Ja, dann ist ein Bezahlartikel, den du uns geschickt hast. Dann musst du den bezahlen, um bis zu Ende zu lesen.
Ja, ist das so? Okay. Mhm. Ja, dann werde ich das vielleicht machen. Wer weiß das schon?
Ja.
Der nächste Beitrag.
Nee, wir sind da noch nicht durch, weil, also, ich kann das komplett verstehen. Also, ich habe auch relativ viel damit jetzt gearbeitet, ausprobiert, direkt auf die APIs drauf oder auch Flux mit eigenen Bildern Trainings gemacht, um sozusagen eigene Bilder neu zu generieren. Ich verstehe deinen Hintergrund komplett und darum meine Tool-Tipp, mein Library-Tipp, wenn du in TypeScript schreiben möchtest, dann schau dir Mastra an. Mastra konstatiert dir deine verschiedenen AIs.
Dein Wenn macht das aber schon für mich kaputt.
Welches Wenn?
Wenn du TypeScript schreiben magst. Ich mag TypeScript nicht schreiben. Ich hasse TypeScript wie andere.
Okay, kann man das auch nicht nutzen? Ich weiß es nicht. Ich finde TypeScript ja super. Und bald ist TypeScript auch in Go. Dann wird es in Go verwandelt, automatisiert von Microsoft aus.
Mag sein.
Nee, also, weil das macht tatsächlich solche Abfolgen, aber egal, dann mach einfach deinen normalen, wie auch immer. Dann würde ich aber auch keinen hier, das ist, glaube ich, die nehmen, glaube ich, N8N oder wie auch immer die heißt, wissen wir immer noch nicht. der, glaube ich, am Ende, glaube ich, hier Nacht-End-Workflow, dann will ich auch tatsächlich dann direkt in deinem JavaScript bleiben und ja, so.
Ich will nur irgendwas haben, wo ich das tatsächlich dann auch sagen. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, so viele kostenlose Kurse gemacht, sei es Microsoft oder Google oder sonst was, hier AI verstehen, Generative AI, ihr kriegt die Füße in das und so. Aber ich bin nie ins Tun gekommen. Ich habe dann immer nur so, ja, okay, verstehe ich, alles klar, aber ich muss da mal was machen, sonst
ja, aber bleibt
das
dann
bei mir nicht sitzen.
Dann nimm doch bitte nicht Nacht-End dafür.
Ja.
Dann mach das doch direkt im Code.
Dann nehme ich was anderes, keine Ahnung.
Ja, weiß also ich das nicht, aber du brauchst ja nicht so eine Krücke dazwischen zu haben.
Das ist ja auch nur auf einer Liste. Also es wird doch dieses Wochenende, wenn ich es nicht angehen. Ne? So.
Weil ich hab an solchen Sachen ja auch Spaß. Ich finde das ja auch toll. Ich mache da viel mit solchen Sachen und probiere da aus.
So gar nicht. Ne? So.
Doch, das ist immer ein Hobby zwischendurch. Jetzt muss ich mal wieder hier mal gucken. Hab zum Beispiel vom Erlhofer, der war auf der SMX, der hat da seine Folien hochgeladen, wo er auch dachte, SEO ist auch sehr datenlastig geworden. Mit diesen Language Large Model, die mit den LLMs jetzt allen zur Verfügung stehen und nicht mehr irgendwelche Menschen, die sich das zusammenkommen und selber bauen, sondern es schon fertige Sachen gibt, auf die man aufsetzen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht zu vermeiden.
So. Ja, und ich finde es cool. Also das ist aber, ja, und von daher.
Judy. Gut, jetzt versuche ich nochmal die Überleitung, die nicht mehr so gut funktioniert wie eben. Aber ein Beitrag, der sehr, sehr lang ist und den du nicht bezahlen musst, gibt es Analytics-Kiste zu einem Thema, über das wir wahrscheinlich auch schon 100 Millionen Mal gesprochen haben. Da die Lesezeit mit 38 Minuten angegeben wird, gehe ich davon aus, dass da auch alles drinsteht, was wir damals schon mal angesprochen haben. Sieht für mich beim Durchscrollen erstmal ziemlich vollständig aus. Fehlt dir da irgendwas auf den ersten Blick?
Nein.
Nee, ne? So, mir auch nicht. So. Vielleicht nehme ich den dann einfach das nächste Mal, wenn wieder jemand mit dem Thema kommt und verlinkt
dann. Kannst du den in deine Rack und befragst ihn einfach.
Genau, verlinkt dann dahin. Genau, und frage ich dann, warum ist das so? So. Das habe ich gar nicht, habe ich ganz vergessen. Also, was Rack bei mir immer auslöst, das ist aber ein rein regionales Problem. Immer wenn ich die Buchstaben RAG sehe, dann ist das für mich die Ruhrkohle AG. Und ich kenne halt ganz viele Leute, die damals auch noch unter Tage gearbeitet haben. Und dann ist das Nächste, was mir einfällt, nicht Ruhrkohle AG, sondern ruhige Arbeit gefunden. Das ist das, was die immer gesagt haben, zu drei Buchstaben auf deren Helmen. Aber ist egal, ganz andere Geschichte. Gut. So, wollen wir gleich zum nächsten Ding gehen? Das Thema Auto-Capture-Features. Ich habe einfach nur einen Beitrag gelesen bei cardinalpath.com, wo du ja sowieso sagst, lese ich nicht mehr. Und da ging es darum.
Hab ich noch nie behauptet.
Hab ich so verstanden. Da ging es darum, dass bei Amplitude ein Auto-Capture-Feature existiert, was ich zugegebenermaßen nicht wusste, aber mich jetzt nicht großartig verwundert hat. So. Und ich wollte jetzt gar nicht über Amplitude gut oder schlecht reden, sondern überhaupt nochmal diese Diskussion nochmal kurz anstoßen oder mit dir zumindest führen, wie du gegenüber diesen ganzen Auto-Capture-Features stehst. Also Auto-Capture sagt ja eigentlich, irgendwas passiert im Browser und wir senden es auf jeden Fall erstmal in unser Tracking-System. So. Und dann kannst du da teilweise im Tracking-System anhand von irgendwelchen Regeln dann wieder aus irgendwelchen Klicks auf irgendwelche CSS-Klassen wieder irgendwelche Events entstehen lassen oder nicht. Oder du guckst dir diese ganzen rohen Klick-Stream-Daten an und versuchst da irgendwie was draus zu machen. Ich bin ja selber bekennender Freund davon, Dinge nur dann zu versenden, wenn es wirklich einen Sinn ergibt. Und dieses ganze Auto-Capturing von allem möglichen Kram, der im Browser passiert, ist halt völlig entgegen dieser Philosophie. Und ich frage mich, wo tatsächlich der Mehrwert entsteht, dadurch, dass ich erstmal das ganze Zeug habe, bloß in der Hoffnung, dass ich es vielleicht irgendwann mal brauche. Also meine Einstellung ist da, glaube ich, ganz klar zu diesen Auto-Capturing-Features, egal in welchem Tool. Hast du mal irgendwo einen Anwendungsfall gehabt, wo, hab ich wieder vergessen, wie das Ding hieß, Oribi oder so? Die hatten das auch. Und die einen und anderen auch. Und ich habe es immer gehasst. Und selbst im E-Tracker gibt's ja sowas, wo du im Prinzip dann jeden Klick dann erstmal sendest und dann kannst du da wieder aus diesen Klicks anhand von Regeln über die CSS-Klassen serverseitiges Tag-Management betreiben, aber eben auf falschen Server, nämlich auf dem datenempfangenden Server. Fand ich immer irgendwie schräg, sowas. Hast du einen Anwendungsfall, wo du gesagt hast, boah, bin ich froh, dass es sowas gibt?
Nee.
Nee, gut. Hast du auf jeden Fall, wird ja mal rausgeschnitten, die Pausen, ne? Also hier war ja, jetzt auf ja, jeden genau. Fall eine längere Pause.
Nee, weil ich habe gerade überlegt, ob es irgendwo was Sinnvolles gibt oder ich finde ja selbst die Autosachen von Google oder Google Analytics 4, beziehungsweise auch jetzt Google Ads, auch die finde ich ja schon schwierig.
Genau, eine ganze Measurement-Kram finde ich schlimm. Wenn jemand anfängt, sämtliche internen Klicks auf Menü-Elemente und sonst irgendwas zu vermessen, auf alle Elemente, finde ich auch immer schlimm, wenn ich immer denke, so die Webanalyse ist einfach nicht der Platz, um diese Daten zu haben. Wenn du wissen willst, was da funktioniert und was nicht, dann kümmere dich um Elementsichtbarkeit oder bau dir sowas wie Clarity ein und guck dir da Bildchen an.
Ja, und das ist sowas ungefähr so wie, wenn man mit Cloud Functions macht, in der Google Cloud, und man hat überall seine Konsole-Log-Befehle zum Debuggen und so da drin. Und die landen alle im Error-Log, also im Log-System von der Cloud Function. Das ist auch voll. Das ist auch so ein Stück weit Auto-Capture von diesen ganzen Konsole-Ausgaben.
Genau, aber da bezahlst du dafür, dann machst du es vielleicht irgendwann aus, wenn es dir auffällt, ne? So. Ja, nee, aber also wenn ihr da draußen, weil wir beide scheinen ja irgendwie die gleiche Meinung zu haben, wenn ihr sagt, Auto-Capture ist super klasse und genau deswegen, dann auch wie immer, schreibt einen Kommentar, seid unter den ersten 10, gewinnt ein Ticket für den Analytics Pioneer Summit.
Ja, weil meistens macht halt auch einfach nur Noise, macht es einfach nur. Also nur Lärm, den ich da
reinkriege. Genau, ne? Und nur Lärm, der eigentlich nicht sein muss. Der Browser muss sich die Mühe machen, es zu versenden. Die Infrastruktur muss es irgendwie transportieren. Am Ende des Tages muss es empfangen werden. Und dann wird es im schlimmsten Fall auch noch gespeichert. Und keiner macht irgendwas damit. Finde ich blöd.
Ja. Aber Canal Passat ist ein No-Brainer Auto-Capture.
Ja.
Ja, No-Brainer, nicht einbauen.
Genau, ja.
So. Naja, ist...
So.
Aber ich glaube, je nachdem, wofür man es einsetzt, ich weiß nicht genau, man ist Amplitude auch App-Tracking, also gerade Website-Tracking, Performance und so?
Ja, eigentlich ist es ja ursprünglich mal ein Produktanalyse-Tool gewesen, jetzt mit ganz vielen, sagen wir mal, Marketing-Analytics-Features, aber also Produktanalyse ist wahrscheinlich auch, hat auch was mit Performance zu tun, nehme ich mal an. Ich bin ja nicht so der
Produktanalyse-Mensch. Es bestimmt einige Sachen, die sinnvoll sind, abzufangen und so, aber... Ja. Na rein Webanalyse eher weniger. Und was dieses Form Submit von GR4 macht, müssen wir nicht drüber reden.
Nee, brauchen wir nicht. gut. Dann schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Wir haben vom werten Justus auf OwnTech EU haben wir einen Beitrag verlinkt, wie man, also als Anleitung mehr oder weniger, wie man sich mit Cloudflare-Workern selber sein First-Party-Same-Origin-Server-Side-GTM-Setup bauen kann.
Weil nämlich der Safari knallt einem die Tür vor der Nase zu und dann klettern wir durchs Cloudflare-Fenster wieder rein.
Richtig. Ja. Oder beziehungsweise man sieht ja gar nicht, dass es überhaupt eine Tür gibt, weil es ja nur das Cloudflare-Fenster gibt, durch das man überall reinguckt und es sieht so aus, als wäre alles im gleichen Raum.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt besser gemacht habe oder nicht. So. Aber also du musst Cloudflare haben, ist klar, ne? Sonst kannst du Cloudflare-Worker nicht nutzen. Es gibt auch Edge-Worker wahrscheinlich in anderen CDNs, aber Cloudflare ist halt wirklich weit verbreitet und das hier ist ein Beitrag, der mit ziemlicher Sicherheit aus der Praxis kommt. Gut. Was haben wir noch?
Hast du viele Kunden mit Cloudflare?
Weiß ich nicht, weil ich selten was damit zu tun habe. Also wenn die da irgendwie was aufsetzen müssen, müssen sie es ja auch sowieso gerade selber machen. Sehe ich immer nur, wenn überhaupt durch Zufall. Ich nutze Cloudflare halt selber gerne auf meiner Webseite, aber sonst kann ich auch nicht viel zu sagen. Übrigens, so zum gleichen Thema, kann ich auch nicht viel zu sagen. Wir sind ja hier keine Berater zum Thema DSGVO oder sonstige Geschichte. Und
doch, sind wir schon. Wir sagen, pass auf.
Ja, genau, wir sagen, pass auf. Das ist immer ein guter Rat. Aber wo ich jetzt letztens nochmal darüber gestolpert bin, ist, das war auch in so einem Gespräch, in so einem Nebensatz, wo dann, ja, wir haben ja hier DSGVO und dann haben wir CCC, Filter nicht noch ein C, weiß ich nicht, PA und dies und das und sonst noch was. Und überall haben wir jetzt diese lokalen verschiedenen Ausprägungen von Datenschutzreglementierungen. Und die These war, im Kern sind die alle gleich. Ne? Die haben sich alle an unserem europäischen Ding orientiert. Und da kam mir halt bei Matomo im Blog so ein Beitrag, gerade ganz rechten aktueller, wo nochmal zumindest mal diese CCPA und unsere gute alte DSGVO miteinander verglichen werden. Den ganzen Kram, was ist dies, was ist das, kann man sich sparen. Unten ist einfach so eine schöne Tabelle und da sieht man auch ganz plakativ, so das eine ist Opt-in, das andere ist Opt-out und so weiter. Das eine betrifft diese, das andere betrifft jene, das eine ist die komplette Audience hier, das andere ist dann nur tralala. Und wenn man sich überlegt, dass wir von diesen Reglementierungen wahrscheinlich inzwischen 20 oder mehr haben, unterschiedliche, die irgendwo ihre Gültigkeit haben oder bekommen, dann finde ich, es ist immer eine gute Idee, wenn man das Thema Datenschutz ernst nimmt und wirklich international aufgestellt ist, da sich auch mit jemandem dann auseinanderzusetzen, der diese ganzen anderen Dinge auch kennt und nicht nur sagt, ich kann ja DSGVO. Mhm. Das wäre so der Rat, den ich hier ableiten kann aus meiner, ich habe eigentlich nichts damit zu tun, Position.
Ja. Und nur weil das gleiche Anzahl von Buchstaben sind, ist es nicht das gleiche.
Ja.
Ganz wichtig. Ja. Also wirklich, ja.
Wenn ich bei OneTrust für allen möglichen Kram ein Profil machen kann oder ein Häkchen aktivieren kann, dann mag das reichen oder eben nicht. Ne? Kann ich eben auch nicht sagen, weil ich mich mit dem ganzen Kram nicht auseinandersetzen muss. Aber es wird immer schwieriger, glaube ich, das Thema ernst zu nehmen. Ja, weil irgendwie macht jetzt jeder sein eigenes Web kaputt auf jede andere Art und Weise. Also der Datenschutz, der eigentlich dahinter stecken soll, scheint sich langsam aber sicher doch zum Wirtschaftshämmer zu machen, dass ja jetzt auch die Ersten schon wieder darüber nachdenken, irgendwie zurückzurudern oder die Zügel zu lockern oder so. Da bleibt auf jeden Fall immer Bewegung drin. Ich find's echt spannend.
Ich finde es nervig, aber.
Ja, auch richtig nervig wird es wahrscheinlich erst dann, wenn wir jetzt unser transatlantisches Datenschutzabkommen demnächst verlieren, weil auf der anderen Seite irgendwie an allen Ecken und Enden Amok gelaufen wird und Menschen ausgetauscht und tralala. Mhm. Dann war ja vorher schon wahrscheinlich das Papier nicht wert, auf dem es stand, aber jetzt hat man wahrscheinlich einen sehr, sehr schweren Stand, das zu verargumentieren. Aber da kommen wir am Ende nochmal zu.
Ja, und vielleicht werden jetzt auch Zölle auf Daten erhoben. Das ist auch noch eine Idee, oder? Alles, was nach Amerika schickt, ist Zoll drauf?
Ja, genau.
Aber wer erhebt ihn? Er oder wir? Wenn ihr rausgeht, hätten wir eigentlich das Recht darauf, Ausfuhrzoll. Egal. Anderes, ganz, ganz anderes Thema. Ja.
Ganz anderes Thema, genau. Nämlich eigentlich so ein Teaser zu unserem Ding der Woche, was in einer separaten Folge auf euch einprasseln wird. Nämlich das Thema Google Tag. Für Google Ads.
G-Tag auch genannt.
Genau, das G-Tag. Also das Google Tag für Google Ads. Viele Leute haben eine verwirrende E-Mail bekommen dazu, dass die jetzt irgendwie was machen müssen oder nichts machen müssen. Aber dann klang das für mich beim ersten Lesen auch so, dass der Google Tag Manager automatisch irgendwelche neuen Tags verbaut bekommt und so weiter. Und Verwirrung groß. Simo hat dazu sehr, sehr, sehr zeitnah was geschrieben, worum es da geht. Das war für mich in ein oder zwei Aspekten auch so ein bisschen so ein augenöffnendes Ding, obwohl da die Sachen eigentlich offensichtlich sind. Aber das ist ein Thema, was komplex genug ist, um es auszulagern in ein Ding des Monats. Deswegen werden wir das tun.
Mhm. Und
Simo, den Link packen wir euch natürlich aber trotzdem in die Shownotes.
Und Simo hat, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass er noch nie so viel Zeit mit dem Beantworten von Nachfragen gebraucht hat, wie bei einem Artikel, der schon im Titel die Clarification hatte. Genau, darum ging es ja, dass er da, glaube ich, stundenweise noch Leuten das erklärt hat, anschließend dann noch.
Ja, das kann gut sein. Ja. So, damit sind wir schon bei den Terminen, da sind wir auch schnell durch. Ich habe nichts Neues reingeschrieben, nur mal in Klammern was noch. Weil wenn mich vom letzten Mal zum Beispiel, wir haben nicht, dass die SMX darauf angewiesen ist, dass wir darüber berichten, dass die stattfindet, damit die ihre Tickets verkauft kriegen. Aber es gibt immer so viele Konferenzen, die bloß, weil wir da jetzt selber nicht sind oder so, nicht in unserem Fokus sind, auf die könnte man vielleicht trotzdem hinweisen. Vielleicht wäre auch der ein oder andere dankbar, dass wir auf seine Konferenzveranstaltung oder sonst was hinweisen. Es können auch, hatten wir schon mal vor Jahren gesagt, es können auch lokale Stammtische sein. Ne? So. Morphe hat jetzt auch wieder angefangen, in Köln irgendwie dieses Marketing on Fire-Ding zu veranstalten. Weiß ich nicht, wie lange die das schon wieder machen, aber ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Also wenn ihr irgendwie sowas habt oder ihr mal darauf hingewiesen haben wollt, auf eure regelmäßig wiederkehrenden Termine und die Landingpage, die ihr dazu habt oder so, dann lasst es uns doch einfach wissen, packen was hier in unsere Termine rein. Ansonsten haben wir nur OMKMS, also Münster, 10.4. schon drüber geredet, zwei Tage später Measure Camp Amsterdam, hatten wir auch alles beim letzten Mal schon, müssen wir jetzt nicht nochmal breitreten. Mehr habe ich da jetzt gar nicht drin stehen. Natürlich gibt es auch eine Campix und OMT und tralala und findet also irgendwie statt, aber ist jetzt für mich alles gefühlt noch ein bisschen weiter weg.
Dann war es das erstmal.
Mhm.
Feedback, wisst ihr, wie uns das erreicht über die Shownotes auf der Seite termfrequenz.de in unserem Bereich für diese Folge. Und dieses Mal, wenn es die Kommentare gibt, dann ganz viele Kommentare, dann gibt es ein Ticket für die Analytics Pioneers für die schnellsten, ansonsten an podcast@analytics.de. Und dann ansonsten sehen wir uns in der Ding des Monats Folge wieder. Schon bald.
So ist es. Bis dann.